Hören Sie jetzt die Fortsetzung der Übertragung von Ausschnitten der Sitzung des Osnabrücker Stadtrates vom 9. März. In den nächsten knapp 60 Minuten geht es weiter in der Debatte um den Finanzskandal der Greensill Bank und danach um das Thema städtische Flächen nicht an Investoren verkaufen.
Herr Hagedorn.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich will das nicht wiederholen, was teilweise meine Vorredner schon gesagt haben. Das war ein herber Schlag. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil der auch von Herrn Christ angesprochen ist. Ja, die Finanzrichtlinie lässt zu, dass wir Anlagen inklusive BBB Plus machen. Das haben wir damals intensiv diskutiert und Ähnliches. Es war aber unübersehbar, und wenn ich Festgelder anlege, ob das jetzt Zockerei ist, Thomas Thiele, ich will mich solcher Begriffe gar nicht bedienen, aber wenn ich Festgelder anlege, weiß ich, ich komme hier über den Anlagezeitraum an dieses Geld nicht heran. Das ist nicht kündbar. Und wenn ich das dann mache und das einzige Rating, was es gibt, hat einen Ausblick negativ, das heißt, es droht die Gefahr, dass wir von der Bewertung unterhalb der Kategorie landen, die wir als Grenze festgelegt haben. Da muss ich mich schon fragen, warum im November noch so eine zweistellige Millionenanlage erfolgt ist. Zusätzlich zu den gesamten Infos, das will ich jetzt auch nicht alles wiederholen. Es gab auch Schlagzeilen, haben wir hier zweites Wirecard, es droht die nächste Bank pleite zu gehen. Alles Informationen, die in der letzten Augustdrittel vorgelegen haben und die offenkundig entweder nicht zur Kenntnis genommen wurden oder nicht berücksichtigt wurden. Wenn ich aber unsere Finanzrichtlinie lese, da steht ausdrücklich drin und die gilt. Es ist eine weitestgehende Kapitalgarantie der Anlage am Ende des Laufzeitzeitraums zu gewährleisten. Dann habe ich die Pflicht zu gucken, was ist nicht nur zum Zeitpunkt der Anlage, sondern wie ist die voraussichtliche Entwicklung über diesen Zeitpunkt hinaus. Das ist eindeutig hier definiert. Das ist offenkundig nicht erfolgt. Und deshalb, ich finde, die Sache ist auch zu ernst. Ich will das mal vorwegnehmen, um sich jetzt heute hier hinzustellen und sagen, wir brauchen Konsequenzen an dieser oder jener Stelle. Nein, die Sache ist so ernst und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht darauf, dass wir zunächst in der Sache hier ordentlich ermitteln, aber ohne Rücksicht. Natürlich gibt es schönere Dinge, weil wir alle untereinander, auch mit den Mitarbeiterinnen, die wir lange aus der Finanzverwaltung kennen, die in dem Bereich tätig sind, wir haben alle persönlich ein sehr gutes Verhältnis und es macht überhaupt keinen Spaß.
Herr Hagedorn, es ist
ja, ich bin sofort soweit.
Zeit.
Es macht überhaupt keinen Spaß. Jetzt sich mit so einer Sache beschäftigen zu müssen. Aber da sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Und lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen, Frau Vorsitzende. Ja, steht in der Finanzrichtlinie, der Finanzvorstand ist zuständig. Aber man muss auch sagen, die Sätze davor, der Oberbürgermeister hat dafür zu sorgen, dass das alles ordnungsgemäß läuft und so weiter, steht ausdrücklich drin und er delegiert es an den Finanzvorstand. Der Finanzvorstand ist aber Bestandteil der Organisation dieses Anlagesystems, so wie es dort beschrieben ist. Und da muss man sich auch als Verwaltungschef fragen, wie mache ich denn eine externe Kontrolle, dass die Leute sich nicht ausschließlich selber kontrollieren? Und diese Frage, die müssen wir auch in Ruhe erörtern, ob wir an dieser Stelle, ob das in Ordnung gewesen ist, ob wir hier möglicherweise auch die Richtlinie verändern müssen, hier oder an anderen Stellen oder Ähnliches. Wir müssen das beides mit kühlem Kopf diskutieren und am Ende die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, auch wenn sie dann schmerzhaft sind. Dankeschön.
Es spricht jetzt Herr Finanzvorstand Philipp.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich diese Situation ganz, ganz schlimm empfinde. Wie Herr Hagedorn gerade gesagt hat, haben wir in den letzten Jahren wirklich sehr viel gespart, um die Haushalte wieder in Schwung zu bringen, um sie in Schuss zu bekommen. Und die Finanzverwaltung hat da auch dabei mitgeholfen, indem sie durch ein gutes Finanzmanagement sehr viele Zinsen gespart hat. Als wir im November einen hohen Liquiditätsüberschuss hatten, mussten wir den auf sehr viele Bankkonten verteilen. So sieht es unsere Finanzrichtlinie vor. Wir geben nicht alles auf eine Bank, wir setzen nicht alles auf eine Karte, sondern wir suchen aus einem großen Bankenpool immer nur die besten Banken heraus und legen dort das Geld als Festgeld an. Dies hat bei Greensill auch zweimal funktioniert mit 10 Millionen Euro von 15. Januar bis 15. März 2020 und zuletzt vom 16. November bis zum 16. Februar 2021. Und ich muss Ihnen dazu sagen, dass diese Bewertungskriterien natürlich nicht die einzige Rolle spielen, aber sie spielen schon auch eine Rolle, wie werden die von den Gutachtern bewertet, die Banken. Die Bewertungseinheit Scope ist dabei die Sparkassenorganisation. Die Sparkassenversicherung ist ein großer Gesellschafter. Die Iduna, die HDI, auch die Familie Quandt ist Gesellschafter. Die haben über 200 Mitarbeiter, sitzen in Berlin. Das ist die deutsche Antwort auf die amerikanischen Gesellschaften. Und mit den amerikanischen Gesellschaften haben wir auch schon große Desaster erlebt. Ich erinnere an die Lehman-Pleite. Und Herr Dr. Thiele, ich muss echt sagen, ich bin total erschüttert. Ich kann auch schlecht schlafen. Mir geht's genauso wie Ihnen, aber nicht, weil ich Angst habe, dass ich meinen Job verliere, sondern weil wir 14 Millionen Euro verlieren für die Stadt Osnabrück. Und nochmal zu dem Thema. Nein, das sind keine Nebelkerzen. Das Rating war im letzten Jahr heruntergestuft worden, Michael, von A- auf BBB+. Und bei einer Herunterstufung werden automatisch die Zeiger nach unten gestellt, immer. Also wenn man von A- auf BBB+ heruntergeratet wird, dann wird automatisch werden alle Zeiger nach unten gestellt. Ja, das passiert bei jeder Herabstufung. Und diese Bank wurde auf ein Niveau herabgestuft, auf dem sich die Deutsche Bank und die Commerzbank noch heute befinden. Das Rating der Deutschen Bank und der Commerzbank ist BBB+. Hätten wir denn dort auch kein Geld anlegen sollen? Wir müssen ja das Geld auf die Bank bringen. Wir können es nicht in Tresor legen. Wir können es nicht. Die einzige Alternative war, es bei der Sparkasse zu belassen. Und da haben wir im Finanzausschuss und im Verwaltungsausschuss und im Rat mit unseren Finanzrichtlinien mit Ihnen diskutiert und haben gesagt, wir wollen die Zinsen verbessern. Das war das, was ich eingangs sagte. Wir haben also Zinserfolge erzielt in den vergangenen Jahren. Und dieser Betrug, ich muss es so nennen, weil dieses BBB+-Rating bedeutet eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,12%. Diese 0,12% sind kein Totalausfall. Weder die BaFin noch die prüfenden Wirtschaftsprüfer, übrigens das siebtgrößte Wirtschaftsprüfungsinstitut Deutschlands mit über 1700 Mitarbeitern, haben diesen Bilanzbetrug gesehen. Erst nach einer forensischen Sonderprüfung, die 6 Monate lang gedauert hat. Deshalb konnte auch das Land Thüringen dies nicht sehen. Deshalb konnte es auch die Stadt Osnabrück nicht sehen. Und wir müssen Konsequenzen draus ziehen. Ob das jetzt ist, dass ich dann meinen Job aufgebe, das ist nochmal eine andere Frage. Das müssen Sie dann entscheiden. Aber wir müssen Konsequenzen draus ziehen, die dazu führen, dass wir etwas weniger Zinsen verdienen können, aber dafür noch sicherer sind. Dass wir noch mündelsicherer sind. Dass wir nur in Banken unser Geld legen, die systemrelevant sind, die eben nicht pleite gehen können, weil ansonsten der Staat auch eintritt. Und das ist zwar bitter für mich, dass ich diese Erkenntnis erst jetzt habe, weil ich mir nie vorstellen konnte, dass es einen solchen Fall gibt und dass wir dabei sind. Wir hätten in 2 Wochen unser Geld zu 90% zurückgehabt. Die sind nämlich fällig. Nein, das ist Risikoklasse 1, Herr Dr. Thiele, Festgeld. Das ist zurückzuzahlen, da ist keine Spekulation dabei. Aber wenn eine Bank durch Betrüger in die Pleite getrieben wird, und das hat vorher keiner gesehen, wenn eine Ratingagentur auch nur einen Ansatz gehabt hätte, dann hätte sie ganz anders geredet als BBB+. Das sind Top-Banken, BBB+. Aber es gab hier Kriminelle. Nein, ich will damit nicht alles abtun. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Aber wir dürfen nicht denken, dass dieses Rating BBB+ für den Totalverlust ausschlaggebend war, sondern es war der Betrug. Und den konnte man von außen nicht erkennen. Und wir müssen das aufarbeiten. Ich habe auch am Freitag schon das RPA schriftlich darum gebeten, den Fall zu untersuchen. Und es war meine erste Amtshandlung am Freitag. Und mir tut es auch leid, dass ich in der Kommunikation nicht so optimal war, wie ich mir das sonst immer vornehme. Aber natürlich belastet es einen. Sie können sich das vielleicht vorstellen, dass das einen belastet, wenn man gut sein will, wenn man für die Stadt arbeitet und sich zerreißt, dann will man solche Dinger gar nicht bauen, ja, solche Böcke. Und deshalb nehme ich meine Leute in Schutz, weil die sind top. Und bitte an die Presse, keine Namen mehr zu erwähnen von meinen Kollegen, die sich dann den Anfeindungen auf der Straße gegenüber sehen und die ganz furchtbar angegangen werden. Das kann ich sagen, das können Sie mit mir machen. Ja, ich halte es aus, aber bitte nicht mit meinen Kollegen. Und ich kann Ihnen auch versprechen, ich sehe es an den Augen, ich sehe es an den Gesichtern. So wie es mir geht, geht's denen auch. Also denen geht's saudreckig. Wir tun welcher 10.000 Euro, machen wir ein Fass auf, um die 10.000 Euro zu sparen. Und dann gehen da 14 Millionen Euro in irgendwelche Betrügerkassen in Indien oder in Australien. Also ich bin natürlich wütend. Das haben Sie am Freitag gemerkt, wie wütend das ich war. Aber wir treffen uns am Montag mit Monheim und ein paar anderen Städten, das habe ich organisiert, machen wir eine Teams-Konferenz. Und wir gehen dann natürlich gegen alle vor, die wir in Regress nehmen können. Das ist doch selbstverständlich, dass wir das machen, dass wir gucken, wie schauen die Verträge mit den Beratern aus, was haben die Wirtschaftsprüfer da angestellt. Herr Brickwitt, Entschuldigung, aber auch die BaFin, die nehme ich nicht aus. Und da muss man abwarten, ob man gegen die überhaupt ob man da vorgehen kann. Jetzt bei Wirecard, da werden wir es dann sehen, ob die BaFin auch in die Haftung zu bringen ist. Aber ich verzichte auf keinen Cent der Osnabrücker Gelder. Das kann ich Ihnen garantieren. Und wir werden alles dafür tun, dass wir so viel wie möglich von dem Geld zurückholen. Und wir werden alles dafür tun, dass so was kein zweites Mal passiert bei uns. So, jetzt habe ich fertig.
Herr Dr. Lübbe.
Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, ich möchte noch ein paar Aspekte beleuchten, um nicht alles zu wiederholen. Einerseits die Bremer Sicht. In Bremen gibt es keine großen Investoren. Die sehen das Gebäude sehr merkwürdig. Auch hat Radio Bremen zum Beispiel nicht investiert. Dort ist seit 2015 bemerkt worden, dass die einfach eine Versiebenfachung der Bilanzsumme haben, 4 große Flugzeuge für über 80 Millionen gekauft haben und eigentlich Luxusquatsch machen, statt sich wirklich sorgfältig zu kümmern. Also wenn man die Situation von Handelshäusern und Bürgern der Nachbarstadt sieht, die sind da sehr kritisch gewesen. Trotzdem, wir müssen ganz klar sagen, die andere große Auffälligkeit ist auch die Muttergesellschaft, die übrigens auch Insolvenz angemeldet hat, die auch in der kritischen Sicht der Medien gestanden hat. Wir sollten also nicht so tun, als ob das ganz auf freien Flur und aus heiterem Himmel gekommen ist. Fehlgeschlagene Spekulationen spielen ja in letzter Zeit eine große Rolle. Und die BaFin kontrolliert immer erst hinterher. Die guckt sich Berichte hinterher an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir haben ja hier die Besonderheit, dass es sich um die sogenannte Nordfinanz handelte, die 1927 gegründet ist und bis 2015 relativ solide ein deutsches Wirtschaften in einem sehr unscheinbaren Gebäude betrieben hat. Tatsächlich hätte keiner gedacht, dass das eine Anstalt von Betrügern ist, wenn man sich nicht die konkreten Leute vor Ort anguckt. Also ich persönlich muss sagen, über Berichte hinaus muss man sich auch Lokalitäten und Menschen drumherum angucken, um eine Ahnung zu bekommen, was da los ist. Erschreckend ist aber natürlich, dass bestimmte Postings wie die aus der Börsenzeitung zum Beispiel nicht gelesen worden sind. Ich glaube, wir müssen uns da viel mehr Gedanken machen, dass wir auch im Finanzausschuss sehen, wie wird vorgegangen. Wir haben sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter von Herrn Philipp, das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Ich bin ja nun auch eine gewisse Zeit hier und hätte mir sowas überhaupt nicht vorstellen können. Und ich will auch ganz klar sagen, die Staatsanwaltschaft in Bremen ermittelt gegen Grinzel und ermittelt nicht gegen Mitarbeiter hier. Aber dass sie ermittelt, zeigt doch, dass da wirklich die Luft am Brennen ist. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man bei solchen Sachen nicht zur Tagesordnung vorgeht. Vielen Dank.
Frau Brandes-Steggewenz.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Ich habe mir in den letzten 2 Tagen die ganzen Unterlagen durchgelesen, die wir zugeschickt bekommen haben, auch Zeitung noch mal gelesen zu diesem Thema und habe mir dann ein paar Punkte notiert, was für uns jetzt wichtig ist, hier zu tun. Und ich denke, da wird schon richtig vorgegangen, wenn wir als erstes sagen, wir wollen die ganzen Vorgänge uns tatsächlich angucken und miteinander sprechen, was ist wann wie entschieden worden. Das können wir im Finanzausschuss in der Sondersitzung machen. Und es ist auch richtig, dass das Rechnungsprüfungsamt angerufen wurde, um hier nochmal genau dran zu kommen und uns tatsächlich hier Fakten zu geben. Und dann können wir sagen, gab es Versäumnisse? Ist richtig gehandelt worden? Wo sind woanders Fehler gelaufen, um dann Konsequenzen auch daraus zu ziehen? Und schönen Dank, Herr Philipp, dass Sie in der Situation sich vor die Mitarbeiter stellen können in Ihrem Bereich. Das ist gut in so einer Situation und erfährt auch unsere Unterstützung. Wenn es dann an unserer Richtlinie liegt, dass da Lücken offen war zu handeln, weil wir haben ja als Ratsmitglieder von diesem Vorgang gar nichts gewusst, dann müssen wir uns das genau angucken. Und die Grünen haben einen ganzen Katalog von Fragen gestellt, anhand der Richtlinien auch, dass wir hier dann nochmal nacharbeiten. Aber was natürlich bleibt, ist zu gucken, was ist mit unserem Geld und was ist mit unserem Haushalt? Was können wir finanzieren? Vor allen Dingen das, was notwendig ist. Wir haben gerade in dieser Situation große Probleme im sozialen Bereich, aber auch unsere hiesige Wirtschaft und damit zu unterstützen und damit Arbeitsplätze. Aber ich habe noch einen anderen Punkt gefunden, weil ich mich im Moment ein bisschen auch mit Finanzpolitik beschäftige. Und ich denke, wir müssen einen anderen Blick auch noch mal wagen. Noch mal angucken, reichen die staatlichen Systeme denn aus, um um Banken unter Kontrolle zu bringen? Und einen Punkt habe ich noch entdeckt. Was sind also eigentlich die Einschätzung der Ratingagenturen wert? Denn man muss gucken, wie die Ratingagenturen finanziert werden. Sie werden von denen bezahlt, die beurteilt werden. Und da stelle ich doch ein großes Fragezeichen hin, ob das denn eine Beurteilung ist, ja, die ohne Zwang ist. Also wir müssen hier viele Punkte angucken und auch an das System insgesamt. Wenn man sich anguckt, wie Banken im Moment Geschäfte machen, ein Satz, wenn man sich anguckt, wie Banken zurzeit Geschäfte machen, das ist auch nachlesbar, so machen sie es in den seltensten Fällen mit ihrem eigenen Geld. Und das sind Punkte, wo es dann in so einer Situation kracht, wie wir es erlebt haben.
Herr Elmers.
Moin. Also meine Rede oder mein Beitrag soll nicht als Angriff gegen die Verwaltung gewertet werden oder... Ich finde das ganz schrecklich, diese Vorwürfe. Und wir haben damals beschlossen und in der Richtlinie steht, dass du verantwortlich bist oder so. Das hilft uns alle nicht weiter. Ich habe hier in den 5 Jahren echt, die ich hier im Rat bin, gemerkt, dass wenn wir Erfolg haben, sind wir alle daran beteiligt. Beim Misserfolg ist niemand denn schuld. Das ist blöde. Wir reden hier von 14 Millionen. Das ist für jeden Osnabrücker Bürger 83 Euro, die jetzt beim Betrüger, beim Dieb sind. Da haben wir nicht aufgepasst. Das ist blöde gelaufen. Und wenn es heißt, wir können niemandem die Schuld geben, dann dürfen wir nicht vergessen, dass seit dem 1. Oktober 2017 die Kommunen aus den Einlagensicherungsfonds rausgenommen sind. Privatpersonen sind noch drin. Das hat eine Regierung beschlossen aus christlichen und sozialen Menschen. Das kann man kritisieren. Ich bin der Meinung, das sollte geändert werden. Und ein anderes Problem ist ja auch, dass wir das Geld, um Negativzinsen zu vermeiden, krampfhaft versuchen anzulegen. Lass uns doch die Negativzinsen bezahlen. Wir hätten so viel nicht verlieren können, wie wir heute verloren haben. Und wir hätten wahrscheinlich in Zukunft, Thomas ist gut, und wir haben nicht, hätten nicht so viel verlieren können, wie wir jetzt verloren haben. Das ist wirklich 83 Euro Steuergelder. Wenn wir dieses Jahr Kommunalwahl haben, könnt ihr jedem, den euch die Hand schüttelt und sagt, ja, wir wählen euch, mal 83 Euro geben. Das ist für Leute, die ich kenne, die alleinerziehend sind, wenig arbeiten oder im Niedriglohnland haben, eine Menge Geld. Und wir sollten mit diesem Geld vorsichtig umgehen. Lass uns lieber Negativzinsen zahlen, als irgendwelchen BB-Plus-gerateten Banken Geld hinterherzuschmeißen. Das sollte kein, ich wollte es nochmal wiederholen, kein Angriff an die Verwaltung sagen. Wir müssen alle besser aufpassen. Vielleicht müssen wir die Finanzaufsicht in der Stadt Osnabrück einfach besser ausstatten, damit sowas nicht mehr in Zukunft passiert. Vielen Dank.
So, mit Blick auf die Rednerliste. Wir haben noch 3 Minuten Redezeit für die SPD und noch 40 Sekunden Redezeit für UWG UFOBUS. Und als nächstes habe ich Frau Hambürger Dosreis.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ganz unstrittig ist, dass 14 Millionen Euro für jeden von uns eine riesige Summe ist und der Verlust für die Stadt Osnabrück, der ist sehr groß, gerade in diesen Corona-Zeiten. Das Ausmaß werden wir in den Haushaltsberatungen, die ja irgendwann mal anstehen und wenn es um Bedarfe geht, sicherlich bemerken. Nichtsdestotrotz bin ich mit Frau Brandes-Steggewenz jetzt die einzige weibliche Person, hätte ich mir die Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen andersrum gewünscht. Wir haben den Fragenkatalog uns für Donnerstag aufgespart und wir glauben natürlich, dass die Öffentlichkeit heute und hier informiert werden muss. Aber in der Ausführlichkeit bedarf es auch fundiertem Sachwissen. Und dieses fundierte Sachwissen hatte ich mir gedacht, würden wir am Donnerstag komplett in der Sondersitzung in dem Finanzausschuss erhalten. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht über die Ausdauer. Ich finde es gut, dass die Öffentlichkeit detailliert informiert wird. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber hier über Personalkonsequenzen nachzudenken, wo wir dieses fundierte Sachwissen noch nicht haben, finde ich einfach verwegen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch kein guter Stil. Ich muss erst 100-prozentig informiert sein. Wir sind alle keine, bis auf Ausnahmen vielleicht, keine Banker, die sich komplett so in diese Materie einarbeiten können. Und wenn man als Ehrenamtliche und gerade jetzt aus meiner Position 7 Wochen im Amt ist, kann ich Ihnen sagen, auch da schläft so ein ehrenamtliches Ratsmitglied auch nicht besonders gut und ist in einer gewissen Schockstarre. Aber das sind Persönlichkeiten, die will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Die allgemeine Frage, die ich mir stelle, 50 Kommunen sind beteiligt und haben das nicht erkannt. Das ist nicht nur die Stadt Osnabrück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so inkompetent sind, dass sie das zu der Zeit nicht erkannt haben, wie es hier von manchen gefordert ist. Ich bin auch bei Herrn Elmers und fand den Hinweis noch mal gut. Ich bin auch dafür, dass dieser Einlagerungssicherungskonzept, dass das ein Fehler war, dass man den damals abgeschafft hat für die Kommunen. Das müsste der Bund sich noch mal überlegen, aber da haben wir hier ja keine Einflussnahme. Großer Respekt, muss ich sagen, auch wenn wir den Sachverhalt noch nicht kennen, wer so viel Größe hat, sich hier hinzustellen und seine Verwaltung in Schutz zu nehmen und die Sachen hier heute schon aufzuklären, finde ich, das zeigt richtige Größe. Und Chapeau, ich habe sehr viel Respekt davor. Dankeschön.
Herr Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind nicht nur 14 Millionen in den Sand gesetzt und damit auch wir gefordert, das zu erklären. Nein, was viel mehr bei mir verloren gegangen ist oder bei vielen Bürgern, das ist das Vertrauen. Und dieses Vertrauen, was da verloren gegangen ist, wieder zurückzuholen, glaube ich, das wird eines der größten Probleme sein für uns im Rat und insgesamt auch für die Verwaltung. Sicherlich kann ich nachvollziehen, dass die Verwaltung im Fokus steht und nachts nicht gut schlafen können. Aber das können wir auch nicht. Denn wir werden auf der Straße genauso angesprochen wie die Verwaltung. Also mir geht es da nicht anders als der Verwaltung auch. Insofern müssen wir wirklich darauf achten, wie wir damit umgehen.
Herr Mierke, ist gesagt die Redezeit worden, ist um.
Ja, und deshalb kommt mein letzter Satz, dass das RPA und die Kommunalaufsicht dran sind. Aber wir als Gruppe UWG UFO werden uns eventuell nach der Sondersitzung eventuell überlegen, einen Antrag zu stellen, dass also auch eine externe Überprüfung diesen Vorgang insgesamt nochmal beleuchtet. Schönen Dank.
Herr Henning, 28 Sekunden.
Frau Ratsvorsitzende, die werden mir auch reichen. Thomas Thiele, ich habe mich nur zu deinem Wortbeitrag zu Wort gemeldet, weil den Rest klären wir dann im Finanzausschuss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nichts gesagt, wenn du es nicht dreimal gemacht hättest. Zu sagen zu Philipp Christ, hier ist jemand, der ist 25 Jahre alt und deswegen zu jung, um die Dinge zu verstehen, und sie waren ja noch nicht so lange dabei. Das ist schlicht Altersdiskriminierung. Ich weise das zurück. Das ist nicht in Ordnung, Thomas. Und ich darf das mal so sagen, weil wir beide in einem Alter sind. Bei deinem Redebeitrag fiel mir nur ein, Alter schützt vor Torheit nicht.
So, abschließend habe ich jetzt eine Wortmeldung noch. Das ist Herr Seidler nun für seinen Antrag. Ich wüsste gern, ob der Antrag der CDU-Fraktion, Fraktion 90 Bündnis Die Grünen, auch noch einmal zum Antrag sprechen wollen. Das ist nicht der Fall. Dann ist jetzt Herr Seidler final.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei dem ersten Wortbeitrag heute hat Günter Sandfort gefragt, wie es zu der Schieflage kommen konnte. Ich will das mal auf den Punkt bringen. Die Greensill-Bank ist eine Schieflage, weil es eine Monostruktur ist eines Lieferkettenfinanzierers, der mit unbezahlte Rechnungen aufkauft, mit einem Abschlag und dann verkauft. Hier liegt eine Monostruktur auf der Seite vor, und die hätte damals erkannt werden müssen, bevor man sich überhaupt mit der Frage der Anlage beschäftigt und bevor derartige Artikel, die Herr Brickwürdig jetzt zitiert hat, überhaupt erschienen sind. Wenn ich einer australischen Bank, die monostrukturmäßig eine Bank, eine Gesellschaft, die auch noch eine Bank betreibt, dann Geld anlegen will, dann muss ein ganz großes Fragezeichen dazu kommen. Und die Bank gehörte sicher nicht zu den besten Banken, bei denen Geld anzulegen ist. Das Nachdenken hätte also vorher einsetzen müssen. Und wenn Sie darauf hinweisen, Herr Philipp, es sei zweimal gut gegangen. Das ist ein ganz altes Prinzip bei solchen Betrüger, sagen wir es ruhig mal so. Das erste Mal geht es gut, Sie legen Geld an, Sie kriegen es wieder. Beim zweiten Mal legen Sie ein bisschen mehr an, vielleicht längere Laufzeit, geht auch wieder gut. Und beim dritten oder vierten Mal knallt es dann. Das ist ein altes Vorgehen bei derartigen Personen, Gesellschaften, Firmen, Banken, wie auch immer. Ich bin nur fast 67, habe einiges in den 67 Jahren erlebt und ich kenne solche Strukturen. Und wenn das dann so läuft, da muss das Nachdenken immer vorher einsetzen. Von da ist das schon Spekulation, wenn ich bei einem derartigen, unseriösen Lieferkettenfinanzierer Geld anlege. Das hätte von vornherein nicht sein dürfen. Dankeschön.
Dann komme ich jetzt zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über den Antrag 4.9 der FDP-Fraktion abstimmen und im Anschluss daran 4.10 den Antrag der CDU-Fraktion, Fraktion 90, Bündnis 90 Die Grünen. Dann komme ich zur Abstimmung des FDP-Antrags 4.9, Finanzskandal. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die FDP, der Pirat. Gegenstimmen, der Oberbürgermeister, CDU, UFO, UWG und BUS, die Linke und die Grünen und SPD. Enthaltungen dürften keine mehr sein. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich komme zum Antrag 4.10, Antrag der CDU-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Anlage bei der Greensill Bank AG Bremen. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist der Oberbürgermeister, die CDU, die FDP, der Pirat, UWG, UFO, BUS. Gut, die ersten zwei Zeilen, meinen Sie? Gut, das erkläre ich. Dann lassen wir getrennt abstimmen. Wir haben den Antrag der SPD vorliegen, den habe ich vergessen. Die Mitteilungsvorlage der Finanzverwaltung bleibt weit hinter den Erwartungen des Rates der Stadt Osnabrück zurück. Auf keine Frage der Fraktionen wurde eingegangen. Diese Zeilen, die führe ich einer gesonderten Abstimmung zu. Und das mache ich jetzt. Also es ist der Antrag, diese ersten beiden Zeilen. Wer diesen ersten beiden Zeilen zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist der Oberbürgermeister, die FDP, die CDU, der Pirat, UWG, UFO-Bus und die Grünen. Gegenstimmen? Die SPD. Enthaltungen? Keine. Dann sind diese beiden Zeilen Bestandteil des Beschlusses. Sie sind angenommen. Ich lasse jetzt über den zweiten Teil ohne die ersten beiden Zeilen abstimmen. Wer dem zweiten Teil zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist der Oberbürgermeister, die FDP, die CDU, die UWG, UFO-Bus, der Pirat, die SPD, die Linke und die Grünen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Herr Henning? Gut, damit ist der mehrheitlich angenommen.
Immer nah dran mit OS Radio.
Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4.5. Ein Antrag der CDU-Fraktion, Familien mit Kindern Chancen auf Wohneigentum geben. Städtische Flächen nicht an Investoren veräußern. Dazu liegt auch ein Änderungsantrag vor, 4.5.1 der Grünen. Herr Dr. Brickwede.
Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja am Beispiel des Baugebietes am Finkenhügel, ehemalige Westumgehung, dieses Thema schon mal im Detail diskutiert. Uns geht es heute um eine generelle Richtlinie, wie mit städtischen Grundstücken in den zukünftigen Baugebieten verfahren werden soll. Das Erste ist, wir möchten nicht mehr, dass Grundstücke im Höchstgebotsverfahren an Investoren verkauft werden. Das verteuert, weil da einer noch dazwischen sitzt, der auch verdienen will. Und wir haben hier die Zielgruppe im Auge, gerade junge Familien, die jeden Euro umdrehen müssen, um sich Wohneigentum zu ermöglichen. Wir wollen bei Geschosswohnungsbau im städtischen Eigentum, bei Grundstücken des Geschosswohnungsbaus, unsere Wohnungsbaugesellschaften wohnen in Osnabrück, hier als Partner und als Zielgruppe sehen, was nicht bedeutet, dass VIO zum Beispiel auch auf einem Baugebiet, wenn sich das anbietet, zum Beispiel mit dem Stephanswerk oder dem Heimstättenverein oder der Wohnungsgenossenschaft Osnabrück auch kooperieren kann. Das kann alles in Abstimmung mit der Stadt geschehen. Wichtig ist uns, dass bei ein- und zwei Familienhausgrundstücken eben direkt an die zukünftigen Hausbewohner verkauft wird, damit erstens eine Preiserhöhung durch einen zwischengeschalteten Investor vermieden wird und zweitens wollen wir ein familienfreundliches Förderprogramm, wonach also Familien mit Kindern Preisnachlässe bei städtischen Grundstücken erhalten sollen, wie wir das auch zum Beispiel beim Baugebiet in der Gartlage mit großem Erfolg gemacht haben. Wir haben leider in Osnabrück keinen ausgeglichenen Wohnungsmarkt. Obwohl wir in den letzten 6 Jahren 3.000 neue Wohneinheiten hier zu beobachten haben, ist aber dadurch, dass die Einwohnerzahl um über 8.000 Menschen gestiegen ist, das praktisch wieder aufgefressen worden oder überkompensiert worden. Deswegen sagt ja auch die von der Stadt in Auftrag gegebene Invest-Studie von 2014, wir müssen von 20 bis 25 weitere über 3.100 Wohneinheiten schaffen. Wir sind eine attraktive Stadt, wir sind eine wachsende Stadt und wir wollen die Abwanderung aus Osnabrück, vor allen Dingen von jungen Familien, verhindern. Und deswegen, Sie sehen zum Beispiel, dass die Ein- und Zweifamilienhäuser in den letzten 6 Jahren um mehr als die Hälfte sich verteuert haben, laut NOZ Immobilienanlass. Das darf nicht so weitergehen. Wir vertreiben die jungen Familien aus der Stadt. Und diese jungen Familien mit Kindern sind die Zukunft von Osnabrück. Und deswegen haben wir diesen Antrag hier formuliert. Und ich weise auch noch mal darauf hin, wir brauchen die Vielfalt der Angebote. Das heißt, wir brauchen nach INVAS-Studie jährlich neue 315 Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser. Wir brauchen jährlich 189 neue Mietwohnungen und wir brauchen jährlich 126 zusätzliche Eigentumswohnungen. Für alle diese Bereiche gibt es Bedarf. Und wir möchten das nicht in Erbpacht. Das sage ich gleich zum Antrag der Grünen. Wir wollen, dass die Familien Eigentum erwerben und über viele Generationen dann sicher, auch im Sinne von Altersversorgung, eine Sicherheit gewinnen. Wir vermuten, dass erst ab 2025 ein gewisses Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt entsteht. Und deswegen müssen wir zusätzliche Initiativen ergreifen, dass jeder unabhängig von Einkommen und der Familiengröße die Chance auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum erhält. Wir setzen überhöhten Preisen, wie sie heute verlangt werden und leider auch erzielt werden, dagegen, dass wir Kaufpreise reduzieren für Familien auf städtischen Grundstücken. Und ich möchte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag bitten. Danke.
Herr Dr. Kopatz.
Ja, vielen Dank für diesen für mich und uns sehr überraschenden Antrag der Union. Hat mich wirklich riesig gefreut. Wenn wir das vor 10 Jahren vorgelegt hätten oder wenn die Sozen das vor 10 Jahren vorgelegt hätten, hättet ihr sofort gerufen, das ist ja Sozialismus. Jetzt soll das auch noch an die Einfamilie, an die Wohnungsgesellschaft gehen. Also ich finde das ganz hervorragend, dass wir uns doch so bewegen oder dass wir doch so beweglich sind. Ich habe gleich was zu unserem Änderungsvorschlag, den würde ich jetzt gerne modifizieren, aber vorher möchte ich nur etwas sagen zu dieser absurden Begründung. Zunächst einmal, wo kommen denn jetzt die 8.000 zusätzlichen Einwohner her? Also wenn ihr die Statistik der Stadt seht, dann komme ich hier auf 6.000, davon sind 3.000 die Zuwanderung und 2.500 durch die Zweitwohnsitzsteuer. Also so ein großes Wachstum ist das nicht, seit 2 Jahren haben wir kein Wachstum mehr. Das sind die nüchternen Fakten. Also deswegen müssen wir nicht bauen. Trotzdem gibt es den Bedarf, da sind wir einer Meinung. Woran das liegt, haben wir schon besprochen. An einem zunehmenden Trend zu Single-Haushalten und natürlich, dass Paare, deren Kinder ausgezogen sind, im Einfamilienhaus wohnen bleiben. Jetzt muss man das, Fritz, du dich explizit auf die Studie beziehst mit den 315 Einfamilienhäusern. Das kommt mir sehr gelegen. Lass uns das noch mal durchdeklinieren. Allein in der Windtorstraße sind jetzt 100 Einfamilienhäuser geplant. Sind nur 100, ja? Wenn wir nur jedes Jahr 100 Einfamilienhäuser planen, dann müsst ihr bitte doch frank und frei eingestehen, der grüne Finger ist uns egal. Ja? Das Stadtklima ist uns egal. Die Realität ist doch, und genau das war die Debatte jetzt beim Stur. Auf der einen Seite reden wir so, schützt das Stadtklima, wir müssen den grünen Finger schützen, ja, aber konkret betonieren wir dann wieder genau das Gegenteil. Ja, und Stück für Stück eine Eiswiese, ja, und jetzt noch ein Stück eine Eiswiese, die ja gar keine ist, ja, an der Windhorststraße und so weiter. In hochkritischen Gebieten laut stadtklimatischen Gutachten bauen wir und sagen, naja, wir bauen jetzt, aber es ist gar nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Das kann doch keine Lösung sein. Und die Preisexplosion zu bekämpfen mit der Neubautätigkeit, ich glaube, das können wir knicken, dagegen kommen wir sowieso nicht an. Und man sieht in anderen Städten, wo gar nicht mehr der Platz da ist, es gibt hochqualitativen Bauformen, auch mit Mehrgeschossen. Nehmen wir mal die Windhorststraße, können wir auch die Kleingärten erhalten, dann können die Menschen dort, auch wenn sie mit 3 Geschossen wohnen, können sie im Kleingarten wohnen, sich Naherholung ermöglichen. Ja, war euer Antrag, ne? Und da gibt es doch etwas noch dazwischen. Ja, wir müssen die Flächen, wir sind gar nicht grundsätzlich gegen Einfamilienhäuser, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber doch nicht mehr die großen Areale, wie wir das früher gemacht haben und früher vielleicht auch konnten. So, nur eine noch, weil ich noch keine Blockade bekommen habe. Das Ziel der Bundesregierung war bis zum Jahr 2020, 30 Hektar pro Tag zu versiegeln, maximal. Jetzt sind wir gerade bei 60 Hektar, deswegen hat die Bundesregierung das Ziel auf 2030 verschoben, ja, also um 10 Jahre verschoben. So geht die Bundesregierung damit um. Wir machen es hier kommunalpolitisch quasi genauso real. Und jetzt mein Vorschlag zu unserem, wir haben ja einen Änderungsvorschlag eingereicht. Ich möchte den wie folgt zurückziehen. Und zwar die Passage, soweit sich unbebaute Einfamilien, also ist jetzt der 4. Absatz, den streichen wir komplett. Und den 3. Absatz schlägt die VIO das Kaufangebot aus, werden die Grundstücke in einem konzeptionellen Bieterverfahren angeboten, also ohne das Wort Erbpacht. So ist denn also das diabolische Wort Erbpacht nicht drin. Und wir hoffen, dass ihr da dann mitgehen könnt. Vielen Dank.
Herr Dr. Kopatz, das müssten Sie noch mal einmal eben wiederholen, dass wir das noch einmal zum Mitschreiben haben und auch vielleicht schon zum Mitdenken für...
Ja, also wir möchten das Unwort Erbpacht rauslassen.
In welchem Abschnitt befinden Sie sich?
Im dritten Absatz, da heißt es, schlägt die VIO das Kaufangebot aus, lalala, und dann nee, ohne...
Machen Sie mal ohne tralala bitte, dass wir den Wortlaut eben fürs Protokoll haben.
Alright, ja, gerne. Schlägt die VIO das Kaufangebot aus, werden die Grundstücke in einem konzeptionellen Bieterverfahren angeboten. Den darauf folgenden Absatz streichen wir.
Ganz?
Soweit sich Unbebaute und so weiter, streichen wir komplett. Dann gibt es einen noch weiteren Absatz. Dabei sind, und dann steht da was mit sozialen Kriterien, Dachbegrünung, Energiestandard. Das würden wir drin lassen.
Also der Absatz ist unverändert?
Der bleibt unverändert.
Mhm. Gut.
Okay?
Okay. Herr Hinrichsen, haben wir alles? Prima. Gut, dann geht's weiter. Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD unterstützt den Antrag der CDU, weitere städtische Grundstücke in Höchstgebotsverfahren an Investoren zu verkaufen. Damit man Familien eine echte Chance auf den Erwerb von Eigentum und den Wunsch nach einem eigenen Haus in Osnabrück gibt, muss man solche Wege gehen. Der Zeitpunkt ist richtig und gut. Wir haben große Baugebiete in Planung, wie zum Beispiel das Baugebiet am Hirtenhaus, wo dieser Beschluss greifen kann. Der Wunsch nach einem bezahlbaren Haus ist in der Lebensphase der Familie mit kleinen Kindern und auch ohne mehr als verständlich, und dem wollen wir als SPD-Fraktion Rechnung tragen. Für zugezogene Familien, aber auch für Familien, die in Osnabrück bleiben wollen, um auch eventuell lange Fahrtwege zu vermeiden, wenn sie in der Stadt arbeiten oder schlicht und ergreifend die Vorzüge des Stadtlebens mit der vorhandenen Infrastruktur genießen wollen. Nur mit solchen Maßnahmen können wir die Familien halten oder gewinnen. An dieser Stelle möchte ich mich für meine Fraktion ganz deutlich positionieren. Ja, wir brauchen die verschiedenen Formen des Eigenheims, aber der Fokus bei uns als SPD liegt klar auf dem Geschosswohnungsbau, dem bezahlbaren Wohnraum mit der VIO, die in Osnabrück eine tragende Säule auf dem Wohnungsmarkt in Zukunft spielen wird. Auch in der VIO werden wir Wohnungen für Familien schaffen, die mehr als ein oder zwei Kinder haben. Es ist unsere Aufgabe, in Zukunft die Wohnungen so zu gestalten, dass auch Familien im Geschosswohnungsbau ein schönes Zuhause haben und dass die Kinder in einem ansprechenden Umfeld groß werden. Die Studie von 2014, die im CDU-Antrag benannt ist, müsste sicher eine Aktualität in der Zukunft erfahren. Der Bedarf an Miet- und Eigentumswohnungen liegt unter dem Bedarf an den verschiedenen Häusertypen. Ob das noch so ist, müsste man aktualisieren, meines Erachtens. Unseres Erachtens macht es die Mischung aus, mit dem Blick auf vertikale Verdichtung, um Grund und Boden auch zu sparen. Den grünen Antrag unterstützen wir, jetzt hat sich etwas geändert, hätten wir nicht unterstützt, aufgrund der Erbbaurechtsverträge. Die orientieren sich an § 125 NKVG und der Landeshaushaltsordnung. Da sind die Erbbauzinsen bei 5%. Deshalb beträgt der Zinssatz städtischer Erbbaurechtsverträge in Anlehnung an die LHU 4%. Das ist teurer als die Darlehenszinsen für den Erwerb an Baugrundstücken. Will man zum bezahlbaren Wohnraum einen Beitrag leisten, ist zurzeit der Erbbaurechtsvertrag das gänzlich falsche Instrument, weil die 4% gegenüber den Baudarlehenszinsen von 1% zu kostenintensiv ist. Entschuldigung. Zusammenfassend liegt es an der Niedrigzinsphase. Bei den Kriterien, die im grünen Antrag sind zum Klima, das machen wir eigentlich schon. Wir haben die ökologische Bauleitplanung, aber man kann das noch mal mit aufnehmen. Aber es ist aus meiner Sicht eigentlich ein Zusatz. Also von daher recht unschädlich.
Herr Schoppenhorst.
Ja, vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin froh, jetzt über ein Thema zu sprechen, welches mir sehr wichtig ist. Es geht um bezahlbaren Wohnraum in Osnabrück und hier insbesondere um das Thema Grundstücksvermarktung in Neubaugebieten. Im Ausschuss diskutieren und beschließen wir die familienfreundliche Gestaltung unserer Baugebiete in Osnabrück. Dabei geht es um wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz der Häuser, Anbindung an den ÖPNV, Spielplätze und vieles mehr. Aber einen ganz wichtigen Punkt haben wir bisher übersehen. Warum verkauft die Stadt Osnabrück ihre Baugrundstücke nicht direkt, zum Beispiel über die ESOS, an bauinteressierte Familien? Warum werden ganze Baugebiete stattdessen an Investoren und Bauträger verkauft? Nicht nur teurere Quadratmeterpreise der Grundstücke sind die Folge. Zusätzlich verteuert sich durch die Bauträgerbindung das ganze Bauvorhaben erheblich, da die Familien gleich doppelt Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Auf das Grundstück und das Haus. Dies führt dazu, dass sich viele Familien mit Kindern ein Neubauvorhaben in Osnabrück schlichtweg nicht mehr leisten können. Wir nehmen immer öfter eine resignierte Stimmung aus dem Umfeld der bauinteressierten Familien wahr. Unser Ziel ist es aber, dass gerade diese wichtige Zielgruppe in Osnabrück ihr Eigenheim bauen kann und nicht aus finanziellen Gründen gezwungen ist, in den ländlichen Raum auszuweichen. Daher sprechen wir uns ab sofort dagegen aus, weitere städtische Grundstücke im Höchstgebotsverfahren an Investoren zu verkaufen. Ein- und zwei Familienhausgrundstücke sollen direkt von der Stadt und ohne Bauträgerbindung an die zukünftigen Hauseigentümer verkauft werden. Neben der Kostenersparnis durch den erheblich kleineren Anteil an Grunderwerbsteuer gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Bauwillige müssen für ihr Haus, egal ob Reihenhaus, Doppelhaus oder Einfamilienhaus, mit Grundstück sehr viel Geld in die Hand nehmen. Wenn dann durch sogenannte Gestaltungshandbücher und Vorgaben der Bauträger diese größte Investition im Leben einer Familie fast überhaupt nicht nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen gestaltet werden kann, ist der Frust schon groß. Feedback von Familien dazu: Ich zahle doch nicht so viel Geld, wenn es dann gar nicht mein Traumhaus ist und meine Wünsche nicht berücksichtigt werden. Einwände, dass Baugebiete ohne Gestaltungshandbuch nicht gut aussehen, trete ich klar entgegen. Die Stadt hat mit detaillierten Vorgaben, zum Beispiel durch den Kaufvertrag und des B-Plans, die Möglichkeit, sowohl architektonische Vielfalt und ein gewisses Maß an Individualität zuzulassen, aber gleichzeitig auch auf ein harmonisches und ansprechendes Gesamtbild der Baugebiete zu achten. Aus den vorgenannten Gründen sprechen wir uns daher grundsätzlich gegen weitere städtische Grundstücksverkäufe von Ein- und Zweifamiliengrundstücken an Investoren aus und fordern den Direktverkauf von Ein- und Zweifamiliengrundstücken an die zukünftigen Privateigentümer. Vielen Dank.
Herr Seidler.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden den Antrag ablehnen, und zwar aus folgenden Gründen. Die CDU möchte gerne hier eine Bevorzugung oder grundsätzliche Bevorzugung von ein bis zwei Familienhäusern, und der Rest soll dann an die Wohnungsbaugesellschaften gehen. Dieser Antrag hat ein Defizit. Es fehlen nämlich zwei Gruppen, die ganz wichtig sind. Zum einen die Familien, die gar kein Haus haben wollen, sondern die eine Eigentumswohnung haben möchten. Die können aber nicht ein 80stel oder 80.000stel oder 80-10.000stel eines Grundstückes kaufen, um dann in der dritten Ebene Luft irgendwie eine Eigentumswohnung zu bauen. Die brauchen einen Bauträger, ohne den die das gar nicht errichten können. Diese Gruppe fehlt komplett. Die zweite Gruppe, das haben wir vor 3 Jahren hier schon mal diskutiert, als ich gesagt habe, es gibt viele, viele ältere Menschen in der Stadt, denen das Haus inzwischen zu groß geworden ist, die Ü60, die Kinder sind ausgezogen. Mit der Gartenpflege wird es im Alter auch schon ein bisschen kränker dann, wenn der Rücken nicht mehr so ganz will. Und die würden gerne zu dritt, zu viert, zu fünft, als Einzelperson oder Paare auch gemeinsam ein Häuschen bauen, mit dem sie dann in 3, 4, 5, 6 Eigentumswohnungen zusammen etwas errichten können. Das fehlt hier ebenfalls. Derartige Grundstücke gibt es nicht. Und dadurch würden aber dann Häuser frei werden, die auf den Markt kommen würden und dann für Familien mit Kindern in der Größe eben zur Verfügung stehen würden. Das alles fehlt bei diesem Antrag. Wenn man hier die Formulierung nicht grundsätzlich reingeschrieben hätte, sondern dass man vorrangig Familien fördern möchte und dazu dann auch einen Passus aufgenommen hätte, den wir vor 2 Jahren mal hier im Rat beschlossen haben, nämlich dass sich der Rat eingesetzt hat, dass die Grunderwerbsteuer auch für die selbstgenutzte Immobilie entfallen soll, dann wären wir einen Schritt weiter. Aber das hier reicht nicht aus, um das Ziel zu erreichen, das man eigentlich erreichen möchte. Dankeschön.
Frau Brandes-Stergewenz.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, schade. Wir hätten den Änderungsantrag der Grünen mit unterstützt, weil wir es ganz wichtig finden, dass keine Baugrundstücke mehr verkauft werden und eine Pacht reicht vollkommen aus. Kein Mensch braucht ein Haus auf einem Boden, der ihm gehört. Da reicht ein Pachtvertrag aus. Wir müssen einfach hier schlicht und einfach sagen, der Boden der Stadt gehört uns allen und kann nicht verkauft werden. In Verbindung mit den sozialen Kriterien, die hier eingefordert wurden, die noch zu entwickeln, hätten wir also diesem Antrag zugestimmt. So sagen wir zu beidem Nein.
Herr Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Klar vorweggenommen, dem Antrag der Grünen hätten wir sehr, sehr gerne zugestimmt. Dass jetzt hier eine Kehrtwende stattfindet im Bereich der Erbpacht, im Absatz 3 als Unwort, wie eben das gerade von Herrn Kuppertz genannt wurde, sehen wir überhaupt nicht. Deshalb mein mündlicher Antrag, den Antrag der Grünen zu nehmen und diesen Passus, der von Herrn Kuppertz gerade rausgenommen wurde, ist wieder dazu zu nehmen. Das ist einmal der formelle Teil meines Denkens. Es geht jetzt hier darum, wie können wir willigen jungen Familien die Möglichkeit schaffen, zu bauen und günstig zu bauen. Das fängt damit an, dass wir erstmal selber Eigentümer werden müssen von Flächen. Und da haben wir die Möglichkeit, über das Baurecht tatsächlich die Grundstücke zu entwickeln, wo der Eigentümer nicht an irgendwelchen Investoren verkauft, sondern an die Stadt Osnabrück. Mit der Möglichkeit, natürlich tatsächlich dann auch von einem gewissen Zugewinn auch zu profitieren. Aber wir müssen erstmal die Flächen in die Hände bekommen. Und da müssen wir ganz klar Kante zeigen, auch gegenüber den Eigentümern, die glauben, über Investoren vielleicht solche Flächen besser entwickeln zu können. Und die ländliche Umgebung, die angesprochen ist, praktiziert das. Ob das Bissendorf ist, ob das Hagen ist, die machen das. Die sagen ihren Landwirten, jawohl, verkauft an uns und wir entwickeln das und entsprechend können wir günstiger die Gebiete anbieten. Und so ist es auch mit den Erbpachtgrundstücken, denn jeder Cent, den die Bauwilligen letztendlich finanzieren müssen, ist bei denen, auch bei den niedrigen Zinsen, und die werden immer so bleiben, entsprechend günstig angelegt. Dann noch die Frage, wie wird der Generationswechsel sich in Osnabrück ausbilden? Welche Immobilien werden demnächst auf den Markt kommen? Also nur das Heil in der Flucht von neu auszuweisenden Baugebieten zu suchen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also insofern unterstützen wir den Antrag der Grünen mit dem Passus, der eben gerade gestrichen wurde. Wir wünschen, diesen Passus mit aufzunehmen und würden uns freuen, wenn das tatsächlich auch jetzt eine entsprechende Unterstützung findet. Denn dann können junge Familien tatsächlich in Osnabrück sich überlegen, zu bleiben und zu bauen und das zu günstigen Konditionen, die im Vergleich zu den Landkreisgemeinden auch einen entsprechenden Vergleich aushalten. Schönen Dank.
So, ich habe jetzt auf der Rednerliste noch Herrn Elmers stehen und dann abschließend Herrn Dr. Brickweder. Habe ich eine Wortmeldung übersehen? Das ist nicht so. Dann Herr Elmers, bitteschön.
Ja, moin nochmal. Wenn man diesen Antrag liest, ist es ja ganz nett. Es hört sich alles gut an, aber da steht ja auch, dass die Vergabekriterien zu beachten, dass Familien gefördert werden sollen. Auf der anderen Seite stehen hier aber nur für Förderung für ein- und zwei Familienhäuser. Also ich habe ja auch junge Kinder und ich weiß, wie das ist. Und gerade junge Familien, wo denn nur einer vielleicht voll arbeitet, der andere nicht voll, die können sich sowas in Osnabrück einfach nicht leisten. Wir reden hier für ein Reihenhaus von 500.000 Euro. Das kann man als Normalverdiener, auch als Gutverdienender, sich einfach nicht mehr leisten. Deswegen müssen wir die Kriterien auch so weit fassen, dass diese Menschen, um Eigentum zu erwerben, Eigentumswohnungen kaufen können. Und wenn das mit dem Bauträger geht, dann müssen wir es mit dem Bauträger machen. Es wäre schön, wenn wir selbstgenutzte Projekte hätten und dass die Leute sich selber zusammenschließen können. Also wir lehnen als Piraten lehnen das ab, weil diese Förderung fördert nur reiche Leute, die sich sowas gerade leisten können. Aber junge Familien werden sich eine Doppelhaushälfte in Osnabrück bei diesen Preisen hier nicht leisten können. Danke.
Und für den Antragsteller, Herr Dr. Brickweder.
Ja, vielen Dank für die interessanten Anregungen, auf die ich gerne eingehen möchte. Herr Elmers, Sie haben genau das Richtige gesagt. Ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte für 500.000 können sich viele junge Familien nicht leisten. Und das ist genau der Grund, warum wir diesen Antrag gestellt haben. Denn wir haben in der Landwehrkaserne, da haben wir städtischen Grund und Boden gehabt und haben alles an Investoren veräußert oder fast alles. ESOS macht ja auch noch was und VIO demnächst auch noch, aber ein sehr, sehr großer Teil ist an Investoren veräußert. Und diese Investoren verkaufen genau diese Doppelhaushälften für 500.000 Euro. Und dem wollen wir begegnen dadurch, erstens, keinen Investoren zwischenschalten, weil der muss ja auch seinen Reibach machen. Und zweitens, Preisreduzierung für junge Familien mit Kindern. Und dann kostet eben das Reihenhaus oder die Doppelhaushälfte nicht mehr die 500.000 Euro, sondern wird deutlich günstiger. Das ist unser Ziel. Natürlich haben Sie auch recht mit Eigentumswohnungen, die brauchen wir auch. Völlig klar haben wir Übereinstimmung, wollen wir auch unterstützen. Die UWG, Herr Mierke, wir versuchen doch mit diesem Antrag den Familien den Kauf von Baugrundstücken zu ermöglichen. Und zwar zu Preisen, die der Markt heute nicht hergibt. Wir aber hoffen, dass durch diese Aktivitäten in einigen Jahren der Markt ins Gleichgewicht kommt und dann der Markt es auch wieder richtet, was er zurzeit eben noch nicht schafft. Frau Brandes-Steggewenz, Sie haben wunderbar herausgearbeitet, dass die Linken und wir völlig andere Menschenbilder haben. Sie haben ein sozialistisches Menschenbild und wir ein freiheitliches. Das ist der Unterschied. Wir wollen Menschen Eigentum ermöglichen, weil das vom Menschenbild des selbstständigen und unabhängigen Menschen und der selbstständigen, unabhängigen Familie ausgeht und weil das auch unter den Bedingungen der Altersversorgung ein Baustein einer sicheren, guten Altersversorgung ist, wenn man im Alter ein abbezahltes Haus, sein Eigen hat und keine Miete zahlen muss. So, und dann sage ich Ihnen noch mal was zu der großen Sozialqualität von Erbpacht. Schauen Sie sich bitte mal das Baugebiet in der Gartlage an der Knollstraße, nördlich der Knollstraße an. Da haben die Leute Eigentum. Und dann gehen Sie jetzt mal in die Gegend, wo ich eine besondere Beziehung auch zu habe, die Siedlung in den Höfen. Da ist überall Erbpacht. Da ist die Klosterkammer. Und jetzt hören Sie mal, wie oder auch in anderen Stadtteilen, wo die Klosterkammer riesige Gebiete hat, wie die Erbpacht erhöhen. Massiv. Und die Leute, die in den Häusern wohnen, denen gehören zwar die Häuser, aber nicht die Grundstücke. Und die müssen sehen, dass sie die höhere Erbpacht demnächst zahlen. Und das ist für viele ein echtes Problem. Also, das hat auch eine soziale Frage. Und deswegen möchte ich Sie bitten, das nicht so zu glorifizieren mit der Erbpacht. Das ist nicht so. So, jetzt haben die Grünen ja ihre Erbpacht-Euphorie aufgegeben. Das ist sehr schön. Und wir übernehmen also das, was von einem Antrag im unteren Bereich steht. Auch wir sind natürlich dafür, dass Häuser gebaut werden mit wenig Energieverbrauch und so weiter und so weiter. Also das übernehmen wir, sodass wir jetzt, wenn Sie möchten, den CDU-Antrag, angereichert durch den grünen Änderungsantrag, den wir übernehmen und, wie ich gehört habe, mit Unterstützung auch der SPD hier zur Abstimmung bringen können. Herzlichen Dank.